Noch im Winter 1962-63 fror der Rhein auf weiten Teilen zwischen Mainz und Emmerich zu und sorgte über Wochen für einen totalen Stillstand der Binnenschifffahrt. Die heutigen Winter vermögen kaum noch den Rhein oder andere langsamer fließende Gewässer zufrieren zu lassen. Jedoch sorgen Dürresommer und Wassermangel dafür, dass die Binnenschifffahrt auf dem Rhein mit existenziellen Problemen zu kämpfen hat. Bis zum Beginn des nächsten Jahrhunderts wird der Pegel des Rheins um bis zu ganze 20 cm abfallen. So lautete bereits im Jahr 2005 die Prognose eines Experten in der ZDF-Sendung Nano. Der letzte Extremsommer des Jahres 2022 hat uns jedoch gezeigt, diese Prognose könnte bereits in deutlich näherer Zukunft zur traurigen Realität für die Menschen werden, die am und mit dem Rhein leben.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Clio auf die Ohren ist die Podcast-Reihe des Historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, Studienmanager im Historischen Seminar. Ich betreue diese Podcast-Reihe und ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer dritten Staffel History for Future – Mensch-Naturgeschichten. Viel Vergnügen.
Mein Name ist Paul Lorenz, ich bin 23 Jahre alt und Student am Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Im Rahmen dieses Projekts habe ich mich mit der Entwicklung des Rheins befasst und mir seine Geschichte in den letzten 60 Jahren angeschaut. Ausgangspunkt ist der Extremwinter rund um den Jahreswechsel 1962-63, der ganz Mitteleuropa in eine Dauerfrostperiode von Mitte November bis März versetzte. Im besagten Winter fror der Rhein zum letzten Mal gänzlich auf mehreren Abschnitten zwischen Bingen und Koblenz zu. Die andere Facette meiner Untersuchungen befasst sich mit den Umständen, dass der Rhein in den 70er und 80er Jahren einer der am stärksten verschmutzten Flüsse in ganz Mitteleuropa war. Doch mit einem erheblichen Rückgang der Umweltverschmutzung und der Renaturierung vieler Passagen des Rheins war seine Leidensgeschichte noch nicht zu Ende erzählt. Wie in den letzten Jahren immer deutlicher geworden ist, sorgen schneearme Winter, extrem trockene und heiße Sommer und andere Facetten des Klimawandels in Mitteleuropa ständig für neue Herausforderungen. Im Rahmen dieses klimahistorischen Podcasts habe ich mir also die Entwicklung und die Geschichte des Rheins in den letzten 60 Jahren angeschaut und will dabei auf Höhen und Tiefen der Lebensader im Südwesten eingehen. Zunächst aber noch einmal zu den Anfängen meiner Recherche und dem Extremwinter vor genau 60 Jahren. Als Gast habe ich heute Herrn Prof. Dr. Andreas Fink vom Karlsruher Institute of Technology aus dem Institut für Meteorologie und Klimaforschung bei mir. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wie sieht es denn mit den klimatischen Bedingungen im Verlauf der letzten 60 Jahre hier bei uns im Südwesten aus?
Ja, wir hatten in den 60er und 70er Jahren eine relativ kühle Phase, besonders in den 70er Jahren. Ich erinnere immer so gern daran an ein Lied von Rudi Carrell, Wann wird's mal richtig Sommer? Tatsächlich war es Mitte der 60er bis Ende der 70er Jahre so kühl, dass in den Alpen, also quasi knapp südlich des Südwesten Deutschlands, 3/4 der Gletscher vorgestoßen sind. Und wir erklären uns das teilweise tatsächlich auch dadurch, dass in dieser Zeit durch Emissionen der Kohlekraftwerke, Stichwort Schwefelaerosole, ein Teil des Sonnenlichtes zurückgestrahlt wurde. Und wir hatten da eine kühle Phase. Ab Beginn der 1980er Jahre ging es dann mit der Temperatur in allen Jahreszeiten bergauf. Es hat sich ein bisschen unterschiedlich gestaltet in den einzelnen Jahreszeiten. Aber wir haben in den letzten 40 Jahren hier einen Temperaturanstieg gesehen, der etwa doppelt so groß ist wie der globale Temperaturanstieg. Das heißt teilweise bis zu 2 Grad oder nahe 2 Grad.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass Gletscher vorgestoßen sind. Dieser Extremwinter 1962-63, mit dem ich mich hier auseinandergesetzt habe, da ist der Rhein ja das letzte Mal zugefroren. Wie wahrscheinlich ist denn so ein extremer Winter nochmal mit so starken Minustemperaturen?
Genau, es war nicht nur der Rhein zugefroren, sondern es war auch zum letzten Mal eine Eisdecke auf dem Bodensee. Und jetzt muss man natürlich sagen, Wetzer ist ein chaotisches System und es gibt eine große Spannbreite von möglichen, sagen wir mal, Realisierungen von Wintern. So ein Winter wie 62, 63 ist extrem unwahrscheinlich geworden. Ich kann dem allerdings keine Wahrscheinlichkeit exakt zuordnen. Er ist nicht komplett ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn wir im Winter mal eine Wetterlage haben, wo die Westwindströmung, die Milde vom Atlantik blockiert wird, und es über Wochen mal zu einer Kaltluftströmung aus Russland kommt, ist so etwas denkbar. Aber offen gesagt extrem unwahrscheinlich. Also ich würde die Wahrscheinlichkeit deutlich unter 10% ansetzen.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass trockene oder kalte Ströme aus Russland kommen. Auch hierbei habe ich mich gefragt, diese Perioden mit Dauerfrost, die sind ja deutlich seltener geworden. Oder was sagt uns in diesem Fall die Datenlage der letzten Jahrzehnte?
Genau, also die Frosttage und die sogenannte Eistage, das sind Tage, in denen die Temperatur, die Höchsttemperatur nicht über 0 Grad geht, sind an allen Stationen Deutschlands im Flachland und im Gebirge rückläufig. Ganz insbesondere sieht man auch eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Tage mit Schneedecke. Ja, also in den 70er Jahren, als ich jung war, gab es zum Beispiel in Ostdeutschland, damals noch DDR, wochenlang Schneedecken. Und selbst im Westen gab es immer mal viele Tage mit Schneedecke. Das passiert heute so gut wie nicht mehr.
Sie haben jetzt diese wochenlange Schneedecke angesprochen. Da frage ich mich, gab es denn auch schon vor einem halben Jahrhundert diese milden Winter, wie wir die heute haben? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel daran zurück, dass wir diesen Winter, also den Winter 2022-23, rund um Silvester teilweise zweistellige Plustemperaturen hatten in Bayern.
Ja, genau. Also tatsächlich gab es solche Schläge zu sehr milden Winter auch schon vor 1980, also der Zeit der Erwärmung. Es gab zum Beispiel in den 1970er Jahren mal sehr milde Winter, die durch eine Westwetterlage geprägt waren. Das fällt unter das Chaos des Klimas. Letztlich wichtig ist die Frage, gibt es eine Abfolge solcher warmen Winter oder warmen Sommer? Das ist dann ein Trend. Also zusammengefasst, es gab auch schon mal sehr hohe Temperaturen um Silvester oder in der letzten Dezemberdekade vor 60, 70 Jahren, nur dass diese extrem selten waren. Das Entscheidende ist das wiederholte Auftreten dieser warmen Episoden in den letzten Jahrzehnten.
Das fällt mir selbst auf, da ich persönlich Ski fahre und die Mittelgebirge ja immer schneeärmer werden. Jetzt möchte ich aber nochmal zu einem anderen Themenfeld kommen, und zwar zur Niederschlagsmenge. Können Sie etwas dazu sagen, wie sich die Verteilung des Niederschlags auf das gesamte Jahr gesehen verschoben hat? Also gibt es jetzt trockenere Sommer, nassere Winter?
Also erstmal muss man, bevor man den Trend bespricht, vielleicht erstmal darüber reden, dass es immer Schwankungen gibt, natürliche Schwankungen. Wir sprechen in der Meteorologie von dekadischen Schwankungen. Dekade ist ein Jahrzehnt. So hat es zum Beispiel in den 90er Jahren anfangs, auch in den 70er Jahren, sehr viele Westwetterlagen im Winter gegeben. Das hat zu tun mit der sogenannten nordatlantischen Oszillation. Diese Winter sind tendenziell sehr feucht, sind mild, aber in den hohen Lagen können dann hohe Schneemengen fallen. Und solche Schwankungen sind natürlich zu trennen von dem anthropogenen Trend, was nicht ganz einfach ist. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wir sehen in der Tat in den letzten Jahren im Sommer mehr trockene Phasen, eine Tendenz zu trockeneren Sommern. Im Winter ist das Signal allerdings nicht so klar zu sehen, außer, und das ist die Ausnahme, dass die Schneefallgrenze deutlich ansteigt. Das heißt, die Schneemengen in den Mittelgebirgen, die nehmen ab. Sie haben eben den Winter 2022-23 angesprochen. Ich lebe ja hier in Karlsruhe, da ist der Nordschwarzwald. Es hat keine sogenannte saisonale Schneedecke im Hochschwarzwald gegeben, über 1000 Meter hier im Norden. Das heißt, es gab Schnee, der immer wieder im Winter für einige Tage und Wochen weggeschmolzen ist. Es konnte keine Akkumulation von Schnee stattfinden. Das heißt, im Frühjahr ist weniger Wasserwert in der Schneemenge vorhanden.
Das trifft sich gerade, dass Sie die Schneemenge ansprechen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, welche Auswirkungen diese ausbleibenden Schneefälle, also auch nicht nur das Schmelzen des Schnees während des Winters, sondern auch einfach weniger Schnee in den Alpen und anderen Mittelgebirgen, welche Auswirkungen haben diese geringeren Schneefälle auf die Wetterlage bei uns?
Zunächst mal auf die Wetterlage haben sie keinen Einfluss, aber sie beeinflussen natürlich das Abflussregime der Zuflüsse des Rheins. Zunächst mal möchte ich ein paar Hochwässer ansprechen im Rhein 1993 und 1995, zu denen ich auch geforscht habe. Und für diese Hochwässer war maßgeblich, dass es eine hohe Schneedecke gab im Schwarzwald, Vogesen, zum Beispiel auch im Sauerland oder Hunsrück, und es dann eine milde Westlage mit viel Regen gab. Die Schneeschmelze und die Regen haben zu diesen Extremhochwassern geführt. Hier kann man eine kleine Entspannung sehen, weil in den letzten Wintern waren einfach diese Schneemengen im Winter in den Mittelgebirgen gar nicht mehr vorhanden. Also ein Schneeschmelzhochwasser im Winter ist unwahrscheinlicher geworden. Nun ist es aber so, dass, besonders die Alpen ansprechen, dass im Frühjahr sehr viel Abfluss im Rhein durch die Schneeschmelze gespeist wird. Und das verlagert sich früher ins Frühjahr. Und so sind dann im Mai, Juni einfach weniger Wassermengen im Rhein zur Verfügung. Eine Trockenheit würde zu tieferen Wasserständen führen. Entgegen anderer Annahmen oft ist es so, dass die Gletscher im Oberlauf des Rheins so klein sind, dass sie eine Trockenheit später im Juli, August durch ihre erhöhte Schmelze nicht ausgleichen können.
Sie haben vorhin schon mal von der Jahresdurchschnittstemperatur gesprochen, beziehungsweise davon, dass sich die Durchschnittstemperatur hier bei uns stärker erhöht hat als in anderen Regionen der Welt. Hier im Südwesten, gibt es da in den letzten 60 Jahren regionale Hotspots, was die Durchschnittstemperatur betrifft?
Also die sind mir jetzt nicht bekannt, muss ich dazu sagen. Es ist schon so, dass es über ein Rheineinzugsgebiet relativ, sage ich mal jetzt mal, homogen warmer geworden ist. Wir sehen in den Trends im Herbst weniger starke Anstiege als im Frühjahr und im Sommer zum Beispiel. Aber das ist relativ homogen. Ich wüsste nicht, dass es hier im Rheineinzugsgebiet Hotspots gibt.
Noch zu einem kurzen Ausblick. Wie sehen Ihrer Meinung nach die klimatischen Bedingungen in der Region rund um das Jahr 2100 aus? Oder hält man sich bei solchen Prognosen eher zurück?
Naja, also das ist so, dass wir natürlich Klimaprojektionen machen. Das ist also keine Vorhersage zukünftigen Wetters, sondern es ist die Projektion der Statistik des zukünftigen Klimas. Und da gibt es Aussagen, die haben eine höhere Verlässlichkeit und solche, die sind unsicher. Aussagen mit einer höheren Verlässlichkeit beziehen sich auf die Sommertemperatur und Hitzewellen. So haben wir in einem gerade erschienenen Artikel gezeigt, dass ein Sommer wie 2018, also ein Hitze- und Dürresommer, unter einem sehr pessimistischen Szenario der Emissionen, Klammer auf, daran glaube ich eher, quasi Ende des Jahrhunderts jeden Sommer auftritt. Ja, und was den Niederschlag anbetrifft, gibt es größere Unsicherheiten, besonders für den Winter. Im Sommer sieht es so aus, dass es tendenziell stärkere Trockenperioden gibt, aber es kann auch Extremniederschlagsereignisse geben. Das ist auch eine etwas verlässlichere Aussage, denn eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten, und wenn dann mal eine Wetterlage da ist, die Niederschläge auslöst, trifft sie auf ein größeres Wasserdampfreservoir. Also die Aussagen, die man machen kann, deutlich mehr Hitzewellen, weniger Schnee in den Mittelgebirgen durch erhöhte Schneefallgrenze und stärkere Extremniederschläge auch im Sommer.
Das sind für mich in der Tat düstere Aussichten. Ich bin bei meiner Recherche im ZDF auf eine Aussage gestoßen aus der Sendung Nano. Da hat 2005 ein Experte gesagt, dass der Rhein bis zum Ende dieses Jahrhunderts um bis zu ganze 20 Zentimeter abfallen könnte. Können Sie dazu was sagen?
Ja, ich kann das nur als plausibel erachten. Ich kann leider keine quantitativen Angaben geben, weil ich bin Meteorologe und kein Hydrologe. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass diese Niedrigwassersituation, die wir auch letztes Jahr erlebt haben, 2018 erlebt haben, die übrigens einen sehr großen negativen Impact auf die Wirtschaft haben, weil der Rhein ist eine Transportstraße. Diese Situation werden wir in Zukunft definitiv im Sommer häufiger haben, einfach weil der Schnee früher schmilzt. Und wie gesagt, die Gletscher können das nicht kompensieren.
Ja, sehr geehrter Herr Fink, ich danke Ihnen vielmals für die Beantwortung meiner Fragen. Vielen Dank.
Ja, danke schön.
In der Sendung Heute Nacht aus dem Jahr 2007 sagte Yvonne Wiczorek von der Hochwasserschutzzentrale Köln, dass die Extreme deutlich zunehmen würden. Zu ungewöhnlichen Zeiten gäbe es Niedrigwasserperioden, die nicht normal sind. In der Sendung mit dem Titel Die Rhein-Ruhr-Chronik aus Düsseldorf heißt es zu Jahresbeginn 1963: Auf dem Rhein wächst das Staueis täglich um 20 Kilometer. Die Auswirkungen der Frostperiode in Nordrhein-Westfalen sind auf den Straßen und im Eisenbahnverkehr zu spüren. Auch der Bodensee war rund um den Jahreswechsel von einem dicken Eispanzer bedeckt. Leute wanderten auf ihm zur anderen Seite in die Schweiz oder nach Österreich. Sogar eine Prozession wurde auf dem Eis bei Friedrichshafen durchgeführt. Für manche mag sich der genannte Zeitraum möglicherweise schon sehr weit entfernt und längst bezugslos anfühlen. Für mich sind es jedoch nur 60 Jahre, da in diesem Zeitraum meine Eltern geboren wurden und aufgewachsen sind und ich deshalb noch einen persönlichen Bezug zu Erzählungen herstellen kann. Seit diesem extremen Winter, rund um die Jahreswende 1962-63, ist es auch nie mehr vorgekommen, dass der Rhein gänzlich zugefroren ist. In den Nebenarmen des Rheins, wo die Fließgeschwindigkeit des Wassers wesentlich geringer als die der Hauptfahrrinne ist, kommt es durchaus in kalten Wintern nochmal zu Vereisungen. Von einer durchgängigen Eisdecke ist der Rhein jedoch in den aktuellen Wintern meilenweit entfernt. Unter anderem liegt dies an der Wassertemperatur, die im Verlauf der 70er und 80er Jahre mitunter stark angestiegen ist. Das Thema Umweltverschmutzung und auch Wasserknappheit führt mich nun auch zum zweiten Gast dieses Podcasts. Herr Robert Egling ist Leiter der Abteilung Rheinauen des Naturschutzbunds in Bingen. Lieber Herr Egling, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Gast bei Klima auf die Ohren sind.
Guten Morgen.
Ja, bei meiner Recherche bin ich auf eine Ausgabe der ZDF-Sendung Bonner Perspektiven aus dem Jahr 1970 gestoßen, in der der Rhein mehr oder weniger spöttisch als Kloake Europas betitelt wurde. Was können Sie uns dazu sagen? Trifft diese Zuschreibung auf dem Rhein der damaligen Zeit zu?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich auch alte Filme anschaut, alte Zeitungsartikel oder alte Berichte auch von der IKSR, der Internationalen Kommission zum Schutze des Rheines, dann weiß man, dass der Rhein früher wirklich das war, was er teilweise heute auch noch ist, die erste Abwasseradresse sozusagen, wo die Industrie, die Landwirtschaft, aber auch damals die Kläranlagen teilweise sehr ungefiltert die Abwässer reingelassen haben, mit den entsprechenden Belastungen für die Ökologie des Rheines und letztendlich auch für die Anwohnenden und die Trinkwassergewinnung. Man muss berücksichtigen, der Rhein ist eine Straße, eine Wasserstraße, aber gleichzeitig auch eine Lebensader, an der sich natürlich wegen des Wassers, wegen des Verkehrsweges unheimlich viel Industrie angesiedelt hat. Das heißt, der Rhein dient als Transportachse für Massengüter, für chemische Grundstoffe, für Benzin, Kohle, Erze. Und das bedeutet letztendlich auch, dass sich entlang des Rheines diese ganzen Industrien angesiedelt haben. Man denkt zum Beispiel an die Höchstfarbwerke in Frankfurt Höchst. Dort gab es 1969 einen sogenannten Triodan-Unfall. Da ist ein Insektengift in den Rhein abgeleitet worden, also entsprechende Tonnen, was dazu geführt hat, dass wirklich das ganze Leben bis zum Mittelrheintal also erloschen wurde. Und das sind eigentlich so markante Einzelereignisse, die immer in der Öffentlichkeit deutlich gemacht haben, dass der Rhein einfach wenig Beachtung findet und man einfach damit machen kann, was man will. Letztendlich ist aber nicht entscheidend, sind diese einzelnen Ereignisse insofern entscheidend, so im Nachgang und im Rückblick, dass man ja dadurch die Öffentlichkeit und die Politik aufrütteln konnte, teilweise. Aber die Verschmutzung ist eigentlich ursächlicher eher in der Masse der Abwässer, in der Gefährlichkeit von bestimmten Stoffen gewesen. Und das bedeutet ja, dass man da wirklich ganz konzertiert und regelrecht eigentlich das anpacken musste. Ja, das gab so in der Politik immer so Episoden, wo man dann gemerkt hat, okay, da gibt es mal irgendwie die Charta des Europarates, die was gesagt hat zum Thema Wasser, wie wichtig Wasser ist für die Trinkwasserversorgung, für die Bedeutung der Bevölkerung. Das sind alles so Pamphlete letztendlich gewesen, die dann irgendwo irgendwo verhallt sind und ohne Konsequenzen blieben. Ein einschneidendes Erlebnis war letztendlich die Katastrophe beim Brand der Firma Sandoz in der Schweiz, wo dann wirklich ganz viele Chemikalien mit dem Löschwasser in den Rhein gelangten. Der Rhein sich rot verfärbt, ein Massensterben von Fischen erfolgte und das bedeutete letztendlich dann auch so ein gewisses Aufrütteln. Und eigentlich in der Folge dieses Unglücks, da gab es erstmal so einen gewissen Wandel, muss man sagen. Und das hat sich dann in weiteren Prozessen gezeigt, wo die Politik oder auch die IKSR, die Internationale Kommission zum Schutze des Rheines, dann ein bisschen mehr eingegriffen haben und ein bisschen erfolgreicher waren, den Rhein von der Verschmutzung zu befreien allmählich.
Sie haben gerade eben ein massenhaftes Sterben von Fischen angesprochen. Welche Auswirkungen hatte denn diese enorme Verschmutzung des Rheins insgesamt auf die Artenvielfalt?
Dieses singuläre Ereignis ist katastrophal gewesen, weil es natürlich zu einem Fischsterben, zum Sterben von vielen Organismen im Rhein geführt hat. Aber es hat einfach eigentlich auch nochmal gezeigt, dass wenn die Ökologie stimmt, und ich konnte vor einigen Jahren einen Naturfotografen kennenlernen, der damals als Taucher im Rhein unterwegs war. Und der hat also während der Katastrophe und nach der Katastrophe also ganz tolle Unterwasseraufnahmen gemacht. Und er konnte zeigen, wie aus den Seitenarmen, aus den Auen allmählich die Arten wieder einwandern konnten und so den Rhein nach relativ schneller Zeit wieder besiedeln konnten. Das zeigte also auch nochmal, man darf den Rhein nicht als Wasserstraße, als eine Einbahnstraße betrachten, sondern muss ihn zusammen mit den Seitengewässern und der Aue als ein ökologisches Kontinuum betrachten. Und das ist leider ganz oft aus dem Fokus gelangt, dass man wirklich nur auf den Rhein selbst geguckt hat, auf die Wasserqualität und weniger auf die Ökologie. Das spielt letztendlich auch nur eine Rolle, wenn man heute bewerten will, ja, wie der ökologische Zustand des Rheines ist. Die Sauberkeit des Wassers hat durchaus zugenommen. Seit diesem ist also besser geworden, würde man sagen, seit diesem Ereignis. Aber es gibt viele Defizite, die eigentlich klar machen, dass der Rhein von dem, was er natürlicherweise sein könnte oder sein sollte, meilenweit entfernt ist.
Sie haben jetzt gerade die Rheinauen angesprochen. Sie haben gesagt, das Leben ist aus den Rheinauen zurückgekehrt in den Rhein. Jetzt frage ich mich, wie ist es denn gelungen, dieses Biotop trotz der massiven Verschmutzung zu schützen? Und wie sieht es heute aus Naturschutzbundsicht mit diesen Rheinauen aus?
Ja, zunächst einmal haben wir einmal den Rhein selbst als Gewässer. Da muss man sagen, die Verbesserung der Wasserqualität hat dazu geführt, dass natürlich viele Organismen sich dort wieder wohlfühlen können, dass einfach die chemische Belastung geringer geworden ist, die Nährstoffbelastung geringer geworden ist. Und das bedeutet, dass dort ein gewisses Artenspektrum sich wieder ansiedeln kann, was eine Zeit lang wirklich verschwunden war. Es gibt Angaben, dass von 180 wirbellosen Organismen, also von Wasserinsekten bis zu Schnecken und Muscheln, nur 20 Arten während der Kloakezeit, nenne ich es mal, im Rhein noch gefunden wurden. Und letztendlich ist das also in gewisser Weise rückgängig gemacht worden. Heute haben wir eine weitaus höhere Artenzahl im Rhein, als es vorher der Fall war. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dann in den 80er Jahren bzw. in den 90er Jahren der Rhein-Main-Donau-Kanal gebaut wurde und damit sozusagen Arten, die eigentlich ursprünglich nie im Rhein vorkommen, durch diese Verbindung zur Donau in den Rhein gewandert sind. Und heute ist die häufigste Fischart im Rhein ist die Marmorgrundel. Das ist eigentlich eine Fischart, die früher ursprünglich hier nie vorkam. So haben wir viele eingewanderte Arten, sodass man natürlich sagen kann, okay, die Artenvielfalt hat sich erholt, ist mehr geworden. Aber es sind auch Populationen, die sehr anfällig sind, die nicht sehr stabil sind. Und die ursprünglichen Arten, wie zum Beispiel der Lachs, die konnten bisher nur durch riesigen Aufwand wieder angesiedelt werden.
Jetzt haben Sie gerade diesen Rhein-Main-Donau-Kanal angesprochen. So eine Wasserstraße zu bauen ist ja immer ein großer Aufwand, aber auch eine politische Entscheidung. Können Sie vielleicht einen kurzen Einblick in die politischen Entscheidungen geben, wann es denn zu einem Umdenken kam, dass man den Rhein als Biotop schützen muss?
Ja, also der Grundsatz, dass man den Rhein so als Kontinuum sehen musste zwischen den verschiedenen Ländern, Anrainerländern, der war eigentlich schon so 1950 bekannt. Da wurde die IKSR gegründet, die Internationale Kommission zum Schutze des Rheines. Dann gab es weitere Etappen letztendlich, wie zum Beispiel die Wasserkarte des Europarates 1968, die aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, folgenlos blieb. Es war eine Grundsatzerklärung, eine Deklamation, aber letztendlich hat sie nur appelliert, die Wichtigkeit des Wassers anzuerkennen, und es folgten letztendlich wenig Taten. Und 1976 gab es dann vom Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung eine Stellungnahme, ein Gutachten, das gefordert hat, dass man nicht nur als Bundesrepublik auf die anderen Anrainerstaaten zeigen soll, die machen ja auch nichts, also machen wir auch nichts zur Verbesserung der Situation am Rhein, sondern dass man selbst vorangehen sollte. Letztendlich hat man dann in verschiedenen Bereichen Abkommen vorbereitet, Chemieabkommen zum Beispiel, wo man die Chemiebelastung unter anderem zum Beispiel durch Chloride, also durch Salze im Rhein, ja, verringern wollte. Und wenn man sich überlegt, dass man 1976 schon die ersten Ziele hatte und erst 1985 das Abkommen zur Chloridbelastung mit den Franzosen unterzeichnet hat, dann sieht man, wie langwierig letztendlich diese ganzen, ja, Prozesse sind. Dann gab es 1973, also auch nochmal ganz interessant, von der Arbeitsgemeinschaft der Rheinwasserwerke eine Forderung, die also gesagt haben, man müsse das Rheinwasser verbessern, weil das wissen die wenigsten Leute, also über 20 Millionen Menschen trinken tatsächlich das Wasser aus dem Rhein, durch Rheinuferfiltrate gereinigt im gröbsten Sinne, aber letztendlich doch irgendwo belastet. Und 1986 gab es dann von diesen Rheinwasserwerken so ein Memorandum, wo die also wirklich gefördert haben, Schwermetalle, Abwässer organischer Art und sichtbare Verschmutzungen so müssen wirklich weniger werden. Und ja, das ist aber irgendwo auch alles so ein bisschen verhallt. Und Sandoz hat dann letztendlich so ein Umdenken gebracht. Und ja, in der Folge dazu waren die ganzen Ausarbeitungen, die zum Beispiel die Internationale Kommission zum Schutze des Rheines gemacht hat, wo sie wirklich Ziele formuliert hatte, wie zum Beispiel die Nutzung des Rheinwassers als Trinkwasser muss möglich sein. Es müssen früher vorhandene Fischarten wie der Lachs oder der Maifisch wieder im Rhein vorkommen. Und was ganz wichtig ist, es soll eine Entlastung der Sedimente stattfinden, weil das ist das, was uns heute auch noch beschäftigt im Rhein. Durch die Abwässer von schwer abbaubaren Substanzen, Schwermetallen und andere chemisch sehr giftige Substanzen, die in den Rhein geleitet wurden, die haben sich vielfach in den Sedimenten niedergelassen. Das heißt also im Schlick, in dem Sand, der sich am Grunde des Rheines oder vielmehr auch in Altarm oder in der Aue niedergesetzt hat. Und so haben wir heute noch, ich glaube, über 80 verschiedene Hotspots am Rhein, wo wirklich dieses Sediment, dieser ehemalige Schlamm, hochgiftig lagert und man gar nicht genau weiß, wie man ihn sozusagen dort wegbekommen kann, ohne dass er Schaden anrichtet. Aber das zeigt im Prinzip, ja, diese politischen Prozesse werden leider immer durch solche, singulären Ereignisse befördert. Also es braucht häufig immer diese Katastrophe, damit die Politik überhaupt reagiert. Ein kontinuierliches Abarbeiten, wie es zum Beispiel die IKSR seit 1950 eigentlich bei verschiedenen Problemlagen versucht, wird immer nur dann gelingen, wenn der politische Rahmen auch so ist, dass er das unterstützt. Und das zeigt eigentlich, gerade an Gewässern spielen solche Ereignisse immer eine extreme Rolle, sei es ein Verschmutzungsereignis, sei es ein Fischsterben, sei es ein Hochwasser, sei es ein Niedrigwasser, das sind immer die markanten Punkte, wo man dann anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber dann leider in der Folge auch immer nur recht oberflächlich, und ein kontinuierliches Abarbeiten der Problemlagen findet nach unserer Meinung in vielen Bereichen überhaupt nicht statt.
In den letzten Jahren erleben wir Starkregen und Hochwasser auf der einen Seite, Dürresommer und extrem Niedrigwasser auf der anderen Seite. Wie wirkt sich das denn auf den Zustand der Tier- und Pflanzenwelt im Rhein aus?
Zunächst mal muss man sagen, dass der Rhein natürlich auch ein Gewässer ist, was von Hochwasser, Niedrigwasser immer geprägt war. Durch den Stau des Rheines, also im Oberrhein, also die letzte Staustufe ist in Iffezheim, haben wir natürlich auch dieses natürliche Abflussregime über die Jahrzehnte, teilweise auch durch Tuller über die Jahrhunderte verändert. Aber es gehört eigentlich zur Ökologie des Rheines dazu, dass Niedrig- und Hochwasserstände normal sind. Daran ist auch die Pflanzen- und Tierwelt angepasst, wenn sie die Möglichkeit hat. Das heißt, der Rhein darf nicht nur als Flussschlauch, als Korridor betrachtet werden, sondern muss mit der Aue, das ist also der Bereich, der überschwemmt werden kann, zusammengedacht werden. Und wenn es dort eine Aue gibt, wie hier zum Beispiel bei uns in Bingen, wo wir als NABU versuchen, die Aue auch extrem zu schützen, dort gibt es auch immer die Möglichkeit, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt zurückzieht bei Niedrigwasser, bei Hochwasserereignissen, bei Niedrigwasser zum Beispiel irgendwelche Restwasserflächen in der Aue nutzt zum Brüten als Nahrungsquelle, bei Hochwasser ja am Rande der Aue Zuflucht sucht. Und viele Tier- und Pflanzenarten sind von ihrer Ökologie her angepasst an diese Extremereignisse. Aber der Rhein als Gesamtökosystem kann nur dann funktionieren, wenn die Aue auch intakt ist. Und das ist das größte Problem bei uns, der Rückgang der Aue und der Zustand der Auen am Rhein insgesamt.
Ich möchte jetzt zu einem etwas anderen Themenfeld kommen, das aber doch auch in gewisser Weise mit dem zusammenhängt, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt ja Pläne, den Rhein in der Hauptfahrrinne weiter zu vertiefen, also ihn auszubaggern, um die Schifffahrt auch während extremer Trockenperioden weiterhin zu gewährleisten. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, wir als NABU sehen das kritisch, weil es natürlich auch ja einerseits bedeutet, dass man den Rhein immer mehr von seinen natürlichen Prozessen entfernt. Als Beispiel möchte ich zum Beispiel nennen, dass dort große Kolke sind, die Pläne, große Kolke, das sind also Vertiefungen im Rhein, zugeschüttet werden sollen. Diese Kolke zum Beispiel dienen Wanderfischen wie dem Lachs oder Maifisch als Trittsteine, wenn sie den Rhein hochwandern wollen. Und fehlt so ein Trittstein, bringt es auch nichts, die Lachse auszusetzen und viel Aufwand zu treiben, damit sie irgendwo wieder angesiedelt werden, aber die Lebensraumsituation nicht stimmt. Gleichzeitig ist das Ziel dieser Abladeoptimierung, wie es, sage ich mal, euphemistisch genannt wird, also es heißt letztendlich, den Rhein so zu optimieren, dass Schiffe mehr zuladen können. Faktisch heißt es eine Vertiefung der Rinne, das nicht nur durch Ausbaggern erfolgen soll oder durch Wegfräsen von Fels, sondern auch durch Bauwerke, die man in den Rhein reinpflanzen möchte, um die Wasserspiegellagen zu optimieren und höher zu halten bei niedrigem Wasser. Das hätte ganz katastrophale Folgen auch auf das Wechselspiel zwischen Aue und Schifffahrtsrinne und Rheinfluss an sich, weil man muss sehen, alles das Ziel dieser Vertiefungsmaßnahmen oder Rheinspiegelsicherungsmaßnahmen ist, dass man das Wasser konzentriert auf die Schifffahrtsrinne, die Nebenbereiche eher in Niedrigwasserzeiten trocken fallen lässt und damit natürlich auch die Anbindung an den Überschwemmungsbereich, an die Aue, an die Bereiche, die man braucht als Flussökologe, sag ich mal, damit der Rhein sich nach Hochwasser, Niedrigwasser wieder regenerieren kann, auch immer mehr unterbricht. Und wir sind da sehr intensiv in diesem Prozess drin, wo wir das also fachlich begleiten als NABU und sehen das sehr kritisch, weil das letztendlich auch bedeutet, ein immer tiefer, immer mehr, immer größer, was auch bedeutet, dass man sich immer mehr auf diesen Warentransport am Rhein stützt, was hinsichtlich schmelzender Gletscher, extremer Wetterereignisse sehr fraglich ist, ob dieser Weg richtig ist. Und deswegen fordern wir als NABU auch, man muss die Schiffe dem Rhein anpassen und nicht den Rhein den Schiffen. Und soweit sind halt auch schon Industrieunternehmen wie BASF oder ThyssenKrupp, die sagen, wir gucken, dass wir einen sicheren Transport auch zu Niedrigwasserzeiten kriegen, indem wir einfach Schiffe entwickeln, die weniger Tiefgang haben, indem man sozusagen dann sicher sein kann, dass die Transportwege dann halt auch aufrechterhalten werden können. Wir sehen das, wie gesagt, kritisch und sehen eigentlich da ein Zeichen dafür, dass man auch die Prozesse, die den Rhein jetzt noch in diesen Bereichen auszeichnen. Der Rhein ist kein ökologisch intaktes Gewässer, aber er hat Potenziale, die man wecken kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Rhein Tiefen, Untiefen schaffen kann, Inseln schaffen kann, immer wieder Strukturen schaffen kann, verschiedene Strömungsbilder hat. Je nachdem, wie die Strömung ist, leben dort andere Organismen, andere Fische, andere Kleinlebewesen. Und die Homogenisierung der Schifffahrtsrinne bedeutet letztendlich einen ganz extremen Verlust dieser Vielfalt. Und eigentlich ist es das Ziel und ist auch die Aufgabe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, gemäß der Wasserrahmenrichtlinie der EU, ja, diese Vielfalt und dieses Potenzial, was der Rhein hat, trotz der Nutzung als Schifffahrtsstraße, als Trinkwasserreservoir, als was auch immer, das besser auszunutzen und der Ökologie dort auf die Sprünge zu helfen. Und das steht nach unserem Dafürhalten in extremem Widerspruch zu dem, was da gerade die Pläne sind.
Ja, dann danke ich Ihnen vielmals für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich denke, wir konnten einige, also auch für mich, neue Dinge über den Rhein und die Geschichte des Rheins erfahren. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Ich habe natürlich noch mehr über die Verschmutzung des Rheins herausgefunden. Mitte der 70er Jahre hieß es in der Sendung Kennzeichen: Die Flüsse Rhein und Weser sind stark verschmutzt. Vor allem Salze belasten die Wasserqualität. Weitere Interviews mit Touristen und Einheimischen zeigten damals, dass sich viele Menschen noch gut an die herausragende Wasserqualität des Rheins in den 1940er und 1950er Jahren zurückerinnern können. Eine Aufnahme von der Lorelei hinunter auf den Rhein zeigt, dass sich ein Schmierfilm auf großen Teilen der Wasseroberfläche befindet. Ähnlich wie eine riesige Ölspur verläuft er schimmernd über die Wellen des Rheins hinweg. Noch knapp 20 Jahre später, genauer gesagt im Jahr 1991, berichtet ein Reporter in der Sendung Tele Illustrierte über Umweltsünder auf dem Rhein, worin 10.000 Schiffe den Rhein jährlich befahren. Wo und wie legal oder illegal die Schiffe ihr Altöl entsorgen, wissen nicht mal die Experten des Verkehrsministeriums. Im Jahr 1985 heißt es in der Sendung mit dem Titel Baden im Strom, dem Vater Rhein ins Bett gesehen. In den 20er Jahren und in der Zeit unmittelbar im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg war das Baden im Rhein nicht nur ein beliebtes Freizeitvergnügen, es war auch möglich, aus dem Rhein eine Vielzahl genießbarer Fische zu angeln, wie sich zahlreiche Gesprächsteilnehmer in dieser Sendung erinnern. In der Sendung Umwelt, die Zukunft unserer Kinder, aus dem Jahr 1991 heißt es dazu: Was manche Erwachsene oft noch als Panikmacher abtun, ist für Kinder ein ernstes Thema. Sie sorgen sich um die Umwelt, um ihre Zukunft. Ob der Wald stirbt, das Ozonloch größer wird, Flüsse verschmutzen, es ist ihnen nicht egal. Obwohl dieser Beitrag inzwischen beinahe 35 Jahre alt ist, wirkt er keinesfalls antiquiert, sondern könnte aus einem aktuellen Bericht über die Protestbewegung der letzten Jahre stammen. Wie an so vielen Stellen im Rahmen der Recherche zu diesem Podcast zeigt sich die Relevanz des Themas Umweltschutz, das nicht erst seit Fridays for Future in der breiten Masse der Gesellschaft angekommen zu sein scheint. Es ist für uns in der heutigen Gesellschaft, in der ein permanentes Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz entstanden ist, wohl kaum vorstellbar, wie stark damals Flüsse, Seen und andere kleine Gewässer innerhalb der Bundesrepublik belastet gewesen sein müssen. Aus dem Jahr 1983 habe ich dazu eine Sendung mit dem etwas makaber klingenden Titel »Ich heiße Rhein, du bringst mich um« gefunden. Dort heißt es: Im Rhein lassen sich etwa 10.000 verschiedene Schadstoffe nachweisen, darunter auch schwer abbaubare krebserzeugende Substanzen. Täglich werden große Mengen von Abfall aus Industrie und Haushalten in den Fluss gekippt. Gleichzeitig wird der Rhein nach wie vor als Trinkwasserreservoir genutzt. Mit großen finanziellen und technischen Aufwendungen nutzen die Wasserwerke entlang des Flusses viele Möglichkeiten, um die Trinkwasserversorgung von annähernd 20 Millionen Menschen zu sichern. Eigentlich ein unfassbarer Irrsinn aus heutiger Sicht. Anstatt wirksame Maßnahmen gegen die Verschmutzung des Flusses zu treffen, hat man einen riesigen finanziellen und ökologischen Aufwand betrieben, um das Trinkwasser für die am Rhein lebende Bevölkerung in zweistelliger Millionenhöhe aufzubereiten. Hierbei zeigt sich außerdem die Bedeutung des Rheins als Lebensader und Wasserspeicher für Landwirtschaft und Menschen. Diese Folge von Clio auf die Ohren neigt sich nun bedauerlicherweise bereits dem Ende entgegen. Ich hoffe, dass ich mit meinen Recherchen und Interviews Ihr Interesse an der Geschichte des Rheins, seinem Leidensweg der letzten 6 Jahrzehnte, aber auch an den Errungenschaften bei Umweltschutz und Restaurierung der Artenvielfalt geweckt habe. Ich selbst habe viel Neues gelernt, interessante Persönlichkeiten getroffen und bei Recherchen in unterschiedlichen Datenbanken interessante Einblicke in Fernseh und Rundfunk der letzten 6 Jahrzehnte erhalten. Explizit möchte ich mich bei meinen Interviewpartnern, Herr Professor Dr. Fink und Herrn Egling, aber auch bei meinem Dozenten und Mentor Andreas Frings bedanken. Nun bleibt mir nur noch, mich bei all denen zu bedanken, die bis zum Ende dran geblieben sind und meiner Podcast-Premiere aufmerksam zugehört haben. Also, vielleicht bis zum nächsten Mal. bei Clio auf die Ohren.